Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Morgen ist der Jahrestag, morgen ist der 24. Februar. Morgen vor 2 Jahren hat Russland das gesamte Gebiet der Ukraine angegriffen, von Norden, von Osten und aus dem Süden. Die russischen Truppen sind damals zuerst recht rasch vorgerückt, dann sind sie stecken geblieben. Dann haben sie sich in etlichen Regionen zurückziehen müssen. Und inzwischen ist dieser Krieg weitgehend zu einem Stellungskrieg geworden. Und zurzeit liegt das Übergewicht wohl wieder auf der russischen Seite. Die Ukraine ruft vielfältig und immer lauter um Hilfe. Und die Gesellschaft in der Ukraine, sie leistet Widerstand. Nicht nur die Soldaten an der Front, sondern auch viele, viele Menschen weit hinter der Front. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Elena Gorgis, die gerade in der Ukraine unterwegs ist, in den vergangenen Tagen etliche Städte dieses Landes bereist hat und recherchiert hat für uns hier im Deutschlandfunk. Frau Gorgis, was haben Sie beobachtet? Wie macht sich dieser Krieg nach diesen 2 Jahren, beziehungsweise eigentlich muss man sagen seit 10 Jahren, vor bald 10 Jahren wurde die Krim besetzt und ein Krieg begonnen, ein kleinerer Krieg im Osten der Ukraine. Wie macht sich all das im Alltag bemerkbar, auch weiter weg von der Front?
Also die Ukrainer wirken sehr resilient. Mal ein Beispiel aus dem Alltag. In Kiew haben manche immer eine Isomatte dabei. Damit kann man es sich bei Luftalarm auf dem Boden der Metrostation etwas bequemer machen, bis es Entwarnung gibt. Überall gibt es Powerbanks und Ladestationen. Die meisten Häuser haben inzwischen auch Generatoren. Also es gibt auch kaum noch Stromausfälle. Das hat man in den Griff bekommen. Viele Menschen reagieren aber auch gar nicht mehr auf den Luftalarm. Die haben zum Beispiel die offizielle Alarm-App auf leise gestellt, so nach dem Motto Keep calm and carry on. Wir lassen uns von Russland nicht kleinkriegen. Aber wenn man dann mit Menschen ins Gespräch kommt, dann hört man doch die Verzweiflung, weil fast jeder inzwischen jemanden kennt, der im Krieg getötet worden ist.
Offizielle Zahlen über diese Verluste, die Sie ansprechen, in der ukrainischen Armee gibt es ja nicht, aber die Planungen laufen für ein neues Mobilisierungsgesetz, um diese Verluste auszugleichen. Wie reagieren die Menschen darauf, die womöglich davon betroffen sind oder deren Angehörige davon betroffen sein könnten?
Ja, also die Frage der Mobilisierung, die schwebt so über allem und die ist sehr bedrückend. Denn diejenigen, die sich vor 2 Jahren oder sogar schon vor 10 Jahren freiwillig gemeldet haben, die sind jetzt erschöpft und das gilt auch für deren Familien. Die Frau eines Soldaten hat mir zum Beispiel erzählt, sie bete jeden Abend, dass ihr Mann einen Arm oder ein Bein im Krieg verliert, damit er zu ihr zurückkommen kann. Das Problem ist, bisher gibt es eben kein Kündigungsrecht in der ukrainischen Armee. Die Regierung will das gerade ändern mit einem neuen Gesetz, aber das ist noch zur Abstimmung im Parlament. Und natürlich sind die Menschen nach 10 Jahren Krieg auch zögerlicher geworden, sich freiwillig zu melden. Man versteht, dieser Krieg, der wird noch lange dauern, auch wegen mangelnder Unterstützung des Westens. Und das ist sehr, sehr bitter für die Ukrainer.
Hier in Deutschland, nicht nur hier, sondern auch in den Vereinigten Staaten, wächst der Widerstand, der politische Widerstand gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Das Argument ist, stattdessen solle es Verhandlungen geben, das könne Frieden bringen und vielleicht einen längeren Krieg verhindern. Gibt es in der Ukraine für diese Haltung Sympathie?
Also um nochmal bei dieser Frau des Soldaten zu bleiben, die ist in den letzten 2 Jahren das Umland von Tscherniw abgefahren, nördlich von Kiew. Und da hat sie akribisch Zeugenaussagen über russische Kriegsverbrechen gesammelt. Also sie hat keine Illusion darüber, was in den von Russland besetzten Gebieten passiert. Man darf die Probleme bei der Mobilisierung auch nicht mit Passivität verwechseln. Viele Ukrainer engagieren sich in zahlreichen NGOs, die das Militär unterstützen. Also der zivile Widerstand ist sehr, sehr hoch. Und man sagt, wenn wir jetzt aufgeben, dann wird es in ein paar Jahren weitergehen. Dann werden unsere Kinder diesen Krieg noch weiter kämpfen müssen. Also wenn es um Verhandlungen ginge, dann sicherlich nicht unter Russlands Bedingungen. Man möchte die besetzten Gebiete auf keinen Fall abgeben.
Hier in Deutschland werden ja ausführliche und manche sagen längliche Diskussionen geführt über weitere Waffenlieferungen. Stichwort Taurus zum Beispiel. Ja, wie blicken Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen Sie gesprochen haben, auf diese Diskussionen hier im Westen, hier in Deutschland?
Also einerseits mit großer Dankbarkeit für alles, was schon geliefert worden ist und auch in anderen Bereichen, also nicht militärischen Bereichen zum Beispiel, hat Deutschland wirklich wichtige Hilfe bereitgestellt, damit Museen ihre Sammlungen evakuieren können. Aber auf die Dankbarkeit folgt dann auch gleich Unverständnis darüber, dass man nicht den Grund des Übels bekämpft, sondern nur die Symptome. Die Direktorin des renommierten Chanenko-Museums in Kiew, die hat mir gesagt, man kann unmöglich die Sammlungen aller Museen in der Ukraine in den Keller oder in andere Landesteile bringen. Und selbst wenn, was ist denn dann mit den Menschen? Also diese Frage zeigt schon, dass man nicht begreift, warum der Westen nicht wirklich versteht, dass dieser Krieg auch gegen ihn gerichtet ist.